für die Probe. So, ich hoffe, ich kann das jetzt lesen nach meiner Augen-OP, aber ich denke, es geht. Ich habe am Ostersonntag 2020 einen Fernsehgottesdienst gesehen. Ein Satz der Predigt rührte mich besonders an und prägte sich mir ein. Rühr mich nicht an. Das sagte der auferstandene Christus zu Maria Magdalena, die das Grab leer fand. Jesus erst für einen Gärtner hielt und ihn erst dann erkannte, als er sie ansprach. Rühr mich nicht an. Dieser Satz war in den vergangenen Jahren hochaktuell. Wir nennen ihn nur anders. Social Distancing auf Deutsch, soziale Distanz. Es geht dabei aber nicht um soziale Isolation der Individuen, sondern um die räumliche Distanzierung von möglicherweise infizierten zu nicht infizierten Personen. Die Einhaltung von räumlicher Distanz zu anderen Menschen spielt in der medizinischen Epidemiologie eine Rolle als Maßnahme, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu unterbinden oder zu verlangsamen. So verhindert die räumliche Distanz zwischen den Menschen im Allgemeinen eine Übertragung von Viren und Bakterien. Gerade das erlebten wir während der Corona-Epidemie, die glücklicherweise glimpflich, die wir glücklicherweise glimpflich überlebt haben. Distanz zu halten ist oder vielmehr war angesagt, um uns und andere zu schützen. Da viele Infizierte es nicht wissen, dass sie infiziert sind und sogar keine Symptome bemerken oder diese als Anzeichen für eine Erkältung oder Grippe interpretierten, hielten wir es für wichtig, Abstand zu halten, damit Hochrisikogruppen nicht in Gefahr geraten, auch angesteckt zu werden. Daher waren Besuche in Altersheimen sinnvollerweise verboten, genau wie Veranstaltungen, in denen sich Menschenmassen oder auch nur Gruppen begegnen, wie Konzerte, Sportevente und eben auch Gottesdienste. Es tut weh, die alte Mutter oder den sterbenden Vater nicht mehr besuchen zu können. Oder wenn ein krankes Kind nicht mehr besucht werden durfte. Nicht nur den Angehörigen. Ich denke vor allem den Isolierten. Es tut weh, auf das Reichen der Hand oder einer Umarmung verzichten zu müssen. Doch viele von uns fanden alternative Wege, Kontakt zu halten. Ich habe Berichte gesehen, wie sich Paare an Grenzzäunen trafen. Einer auf der einen Seite des Grenzübergangs und der andere auf der anderen Seite. Menschen entdeckten zum Beispiel positive Seiten des Internets, von denen sie keine Ahnung hatten, dass es sie geben könne. Konferenzschaltungen erlaubten die digitale Teilnahme an einer Gruppe. Das gilt auch für Christen, die sich nicht in ihren Gemeinden treffen konnten. Hauskreise fanden oft auf digitalem Wege dezentral statt. Jeder Teilnehmer in seinem eigenen Wohnzimmer. Über Zoom zum Beispiel feierten lange einige Leute aus dem Gospelzentrum, zu dem ich gehöre, gemeinsam Gottesdienste. Predigten sind vermehrt als Videos, zum Beispiel auf YouTube, abrufbar. Es mag überraschen. Und ich fand es erst seltsam, dass die Corona-Krise kann nach Überzeugung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, zum Glücksfall der Geschichte werden. Hoffentlich lehrt uns diese Krise, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, sagte der Bischof in einer Ostermesse. Niemand, kein Volk, kein Land, keine Wirtschaft ist eine Insel. Alles hängt mit allem zusammen. Die Krise, so schlimm sie auch sei, habe viel Gutes hervorgebracht. So viel Freundlichkeit und Humor habe ich selten erlebt, sagte Georg Betzing. Ich bin gespannt darauf, wie sich unser gesellschaftlicher Umgang nach dem Ende der Corona-Krise verändern wird. Und wir dürfen uns nicht vormachen, die nächste Epidemie oder sogar Pandemie kommt bestimmt. Die Frage ist nur, wann? Zu stark ist die Menschheit vernetzt. Zu stark haben Menschen engen Kontakt, auch über Grenzen hinweg. Die Globalisierung lässt sich nicht aufhalten. Sie hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Denn möchtest du etwa auf die Möglichkeit zum Reisen verzichten oder auf den Chip, der in deinem Smartphone in Ostasien hergestellt wird, oder auf den in Indien produzierten Medikamentenwirkstoff oder auf das Bauteil in deinem Auto, das von irgendwo auf der Welt angeliefert wird, auf Bananen, Schokolade, Tee und Kaffee? Übrigens ist bekannt, wo die ursprüngliche Heimat der Kartoffel, der Tomate, des Mais oder der Apfelsine und so weiter liegt. Und was ist mit deinem Beruf? Arbeitest du in einer Branche, die mit dem Export zusammenhängt? Und wohin fährst du in Urlaub? Die Wissenschaft ist weltweit vernetzt, auch die medizinische Forschung. Heutzutage ist es fast egal, aus welchem Land ein Forscher kommt und an welcher Uni oder welchem Institut er arbeitet. Ähnliches gilt natürlich auch für die Wirtschaft und fast alle Bereiche des kulturellen Schaffens. Besonders deutlich wird mir das gerade in der klassischen Musik. Teams sind international besetzt und vernetzt und kooperieren international. Kein Land kann mehr autark sein, keine Region und kein Mensch, abgesehen von gewissen indigenen Völkern im südamerikanischen Urwald oder einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Ironischerweise sind selbst Nationalisten international vernetzt, zumindest noch. Rühr mich nicht an. Für Lateiner noli me tangere. Diese Wendung ist in der lateinischen Übersetzung des Johannesevangeliums die an Maria Magdalena gerichtete der gerichtete Ausspruch Jesu nach seiner Auferstehung, wie uns Johannes 20,17 berichtet. Rühre mich nicht an oder berühre mich nicht. Das Neue Testament wurde bekanntlich auf Griechisch geschrieben. Ich habe gelesen, dass der Ausspruch Jesu aus dem griechischen Urtext sich besser mit »Halte mich nicht fest« übersetzen ließe, so wie es auch die Einheitsübersetzung tut. Eine bereits stattfindende Handlung soll unterbunden werden. Rühre mich nicht an. Aber hätten wir eine solche Aussage von Jesus erwartet? Ist sie ihm nicht wesensfremd? Ging es ihm etwa um den Auferstehungsleib? Den sogenannten ungläubigen Thomas folgt Jesus auf: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Was geschah 8 Tage vorher? Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. So berichtet uns das Johannesevangelium im 20. Kapitel. Bei der Auferstehung Jesu, bei der Aufforderung Jesu an Maria Magdalena, geht es also nicht um den Auferstehungsleib. Wir wissen zwar nicht, wie wir uns den vorstellen können, aber aus anderen Bibelstellen ist zu entnehmen, dass Jesu Körper von denen, die Jesus erschien, als ganz normaler menschlicher Körper empfunden wurde. Zumal der auferstandene Jesus sogar aß. Merkwürdig ist nur, dass der Auferstandene zunächst nicht erkannt wurde, was unter anderem auch die Begebenheit mit den Emmausjüngern zeigt. Also, am Auferstehungsleib kann das nicht gelegen haben. Lag es etwa daran, dass Maria Magdalena eine Frau war? Das halte ich für ausgeschlossen. Ich kann das Thema hier nicht vertiefen, aber Jesu Einstellung zu Frauen war im Gegensatz zum Judentum seiner Zeit sehr positiv. Ich danke Gott, dass ich keine Frau und kein Hund bin. Dieses Gebet, das aus dem Judentum kurz nach der Zeitenwende stammen soll, ist für Jesus, für das frühe Christentum, aber auch für das alttestamentliche sowie das Judentum in der Diaspora und der Jetztzeit undenkbar. Die Aufforderung Jesu muss, davon gehe ich aus, also einen spirituellen Grund haben. Jesus sprach zu Maria Magdalena: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20,17. Die Begründung, die Jesus gibt, scheint etwas rätselhaft zu sein. Denn ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgegangen. Doch er trug ihr eine Botschaft an die Jünger auf. Maria von Magdalena kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete das, was er ihr gesagt hatte. Johannes 20, 18. Für uns aber gilt, dass Jesus zum Vater hinaufgegangen ist. Erinnern wir uns noch einmal an Thomas. Jesus sprach zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, heißt es im Vers 9 des Berichtes. Das ist doch typisch menschlich. Ich glaube nur, was ich sehe, ist ein häufig gehörter Spruch. Nichtsdestotrotz ist das ein dummer Spruch, der nicht wahrer wird, indem man ihn wiederholt. Das hat er mit Werbung, politisch motivierter Propaganda und Verschwörungstheorien gemein. An Gott zu glauben, ist für viele Menschen nicht einfach, da wir ihn mit unseren fünf Sinnen nicht oder nur äußerst selten erfahren können. Und dennoch glaubt die Menschheit, die Mehrheit der Menschheit, dass es eine Gottheit gibt. Und was ist mit Jesus? Man hört manchmal jemanden sagen: Wenn Jesus heute noch auf der Erde wäre, wenn ich mit ihm sprechen und ihn berühren könnte, wäre es für mich einfacher, an ihn zu glauben. Doch das ist ein Irrtum. Die Bibel berichtet von mehreren Begebenheiten, in denen Jesu Zeitgenossen seine Bedeutung nicht erkannten, eben weil sie ihn für einen Menschen hielten und kannten. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Matthäus 13, 55, 58. Auch der erschienene Auferstandene wurde nicht sofort erkannt. Maria Magdalena habe ich als Beispiel schon genannt. Auch die Emmaus-Jünger habe ich schon erwähnt. Weil du mich gesehen hast, daran glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Weshalb? Weil man etwas grundlos und ungeprüft glaubt? Nein. Weil Gott sich durch den Heiligen Geist offenbart. Bekehrung ist kein menschliches Fürwahrhalten, sondern Wirken Gottes. Derjenige, der das nicht erfahren hat, wird das für Unsinn halten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, können wir im 1. Korinther 1, 23b nachlesen. Wobei mit Griechen Heiden, also Nicht-Juden, also wir, gemeint sind. Kennt ihr den Begriff Goyim? Das ist ein jiddisches Wort, das Nicht-Juden bezeichnet. Das Wort Goy ist in der hebräischen Bibel eines der vier Wörter mit der Bedeutung Volk oder Nation. Sie sind also soweit als Synonym empfunden worden, gerade in der Bedeutung Vielzahl der Völker oder Nationen der Welt. Wir sind die Goyim. Wir gehören zu den Völkern. Zu uns sind Christen gekommen, die den Missionsbefehl, die letzten Worte Jesu vor der Himmelfahrt befolgte. Ich zitiere nach Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mich auf Gott einzulassen und bereit zu sein, Jesu Tod und Auferstehung und damit die Vergebung meiner Sünden für mich in Anspruch zu nehmen, ist das, was wir Bekehrung nennen. Gott muss sich offenbaren, indem er den Glauben bewirkt. Das Einzige, was der Mensch noch tun muss, ist, Gottes Zusage im Glauben anzunehmen. Und dass er das kann, gelingt allein durch das Wirken Gottes. Wenn Zweifel kommen, denke an Thomas und daran, dass er selbst unmittelbar vor dem Missionsbefehl Nachfolger Jesu gab, die Zweifel hatten. Wir lesen im Johannesevangelium, dass Maria Magdalena ein zweites Mal zum Grab ging, nachdem sie bereits beim ersten Mal das Grab leer fand und den Jüngern davon berichtete. Nachdem sie Engel im Grab vorfand, wandte sie sich um und wollte trotzdem weinend weitergehen. Davon gehen. Da sah sie einen Mann dastehen, den sie für einen Gärtner hielt. Auch der fragte sie, warum sie weine. Auch ihm klagte sie, dass sie nicht wusste, wohin der Leichnam Jesu gebracht worden sei. Sie ging dann wohl an ihm vorüber, weil sie sich wieder umdrehte, als er sie darauf mit ihrem Namen ansprach. Erst dann erkannte Maria in dem vermeintlichen Gärtner Jesus. Welche Bedeutung hat das für uns heute? Maria Magdalena war vom Tod Jesu berührt und weinte am Grab. Gerade weil sie darin keinen Leichnam mehr vorfand. Sie konnte Jesus nicht körperlich festhalten, so wie auch wir Jesus nur spirituell berühren können, weil Jesus zum Vater hinaufgegangen ist. Nach fast 2000 Jahren können wir ihn halt auch nicht körperlich festhalten. Aber ist das für uns nicht eine große Chance? Denn der Heilige Geist befähigt uns, im Glauben an ihn festzuhalten. Jesus hat zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott berührt uns, die wir an ihn glauben. Und er will die berühren, die es noch nicht tun. Dieses Berührtsein ist wichtiger als eine körperliche Berührung. Deshalb habe ich soeben das nur hervorgehoben, weil es keine Einschränkung beinhaltet, sondern eine Chance. Dabei will ich gar nicht in Abrede stellen, dass Berührungen unter Menschen wichtig sind. Berührungen sind wichtig, meinem Psychologen. Nicht nur bei der Entwicklung von Kindern und die geistige Gesundheit von Senioren. Ich denke auch an das Händehalten unter Liebenden und bei Sterbenden, Sogar bei Koma-Patienten kann das positive Auswirkungen haben. Selbst uns rühren wir gelegentlich unbewusst, meist im Gesicht. Während der Corona-Krise zeigte sich, wie schwer es ist, das zu vermeiden. Das zeigt ein Videoclip, der uns lustig erscheint, weil er den Widerspruch zwischen der Warnung der Sprecherin zeigt, die vor der Berührung des eigenen Gesichts warnt und eine Sekunde später unwillkürlich ihre Zunge berührt. In unseren Gemeinderäumen Gottesdienste feiern und Gemeinschaft haben. Was ist aber zum Beispiel mit Missionaren, die alleine im Einsatz sind? Sie gehören eben auch zur Gemeinde Christi, auch wenn sie vor Ort noch keine Ortsgemeinde haben. Sie wissen sich von ihren Geschwistern, die sie ausgesendet haben, getragen und unterstützt. Sie sind vom Gebet ihrer Geschwister getragen. Sie haben Gemeinschaft mit der Hausgemeinde, mit der Heimatgemeinde, wenn sie sie auch nur im Urlaub besuchen können. Unsere Situation ist vielleicht vergleichbar, solange in unseren Gemeinden die räumliche Nähe eingeschränkt war oder gar unmöglich war. Wir stehen zusammen und wir hielten Abstand, solange es nötig ist. Und wir vergessen nicht, dass Jesus gesagt hat: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich weiß nicht, ob ihr das passend findet, aber mir fiel bei der Vorbereitung dieser Predigt ein: Gib alles, nur nicht auf. So heißt ein Songtitel von Andy Weiss auf seiner gleichnamigen CD. Was für eine großartige Formulierung, die ich auch als Buchtitel vom Ex-Fußballer und Trainer Norbert Eigert kenne. Gib alles, nur nicht auf. Denn Jesus ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Amen, so sei es.